Dip or die.
Ja, genau.
Ich mach einfach mal.
das musst du nämlich mit aufnehmen. Scheiße, jetzt müssen wir es wiederholen, Tonio. Ich kann nämlich perfekt erklären, dass Equip-Powerlifter gefailt sind, darin stark zu werden und ja, deswegen Equipment erfunden haben.
Ja, safe. Also das fand ich auch so geil. Ich habe letztens mich da auch mit einem Dude unterhalten, nach der BVDK-DM. Das war ja nur Raw, glaube ich, ne, in Karlsruhe. Ja.
Ja.
Und da meinte er auch so, ja, und wenn ich dann jemandem erkläre, dass ich 200 benche, muss ich dem immer noch erklären, dass das mit Equipment ist, weil die Leute das nicht verstehen. Weil natürlich klingt es geil, 200 zu benchen. Ja, Bro, aber wenn 90% des Gewichts über so ein Bankdrückshirt ja, bewegt werden, weiß
was
ich
man nicht mal alleine ankriegt. Das ist Ding.
Ja. Ja, aber ich will noch mal mehr Equipment, mehr Equip-Powerlifting machen, weil dann kann ich hammerkrass flexen bei den Leuten so. Bruder, ich drück halt 300, was ist los? Die haben ja keine Ahnung, Mann.
Ja, das
ist
stimmt.
So wie Equip-Dips. Kannst du dir Equip-Dips vorstellen? So Slingshot-Dips, gibt's das als Variation bei Dip or Die?
Also habe ich auch noch nicht ausprobiert, weil ich habe einfach keine Slingshot. Ich bin dafür zu broke.
Okay. Ich habe halt
bei der Range of Motion, die Tonio dippt, bewegt sich die Slingshot sowieso nicht.
Also. Tonio kann die um seinen Bauch machen, so. Bauch und Ellbogen.
Ja, hier. Hä? Was werde ich denn jetzt hier gehatet? Nur weil ihr beide unter 1,80 seid und eine Skater-Vergangenheit habt, denkt ihr, könnt euch jetzt hier gegen mich.
So, Leute, das war's für diesen Podcast. Er geht auf Ehre. Nein. Skate or die, Michana, skate or die.
So ist es nämlich. So, ich würde einfach mal das Intro auch machen. Wir sind ja recht quer eingestiegen. Normalerweise fangen wir immer an mit dem Community-Feedback, was wir aus der letzten Folge bekommen haben. Das will ich einfach kurz vorlesen. Josef Müller hat geantwortet, genial wie immer. Er ist ein Klient von Flexi. Das ist jemand, den Tonio unterdrückt und mobbt quasi auf Hobbybasis, dass du Bescheid weißt.
Wer zum Fick ist Josef Müller?
Nee,
achso, also Flex. Ich dachte so, hä? Ich habe noch nie von Josef Müller gehört. Wie kann ich den unterdrücken?
Genau, und er hat geschrieben, sucht euch bitte ein Opfer mit Haaren. Und das ist auch die Überleitung zu unserem Gast heute. Jemand, der sich sehr viel mit Haaren beschäftigt.
Ja.
Jemand, der mit einer wundervollen Haarpracht gesegnet ist. Pascal, herzlich willkommen.
Dankeschön.
Im Feedback, wie kam es, das denke ich auch ein gutes Thema für unseren Podcast heute, wie kam es zum Fokuhila und wie kam es vom Fokuhila zur Fokuhila-Dauerwelle und wie kam es davon jetzt zu quasi vorne modern und hinten immer noch Fokuhila?
Ja, ich habe eigentlich mein Leben lang immer Seiten auf Seafill getragen, also sehr kurz. Und irgendwann denkst du dir halt so, ist das wirklich alles so, was ich aus mir rausholen kann? Ist das alles, dass ich durch die Welt gehe mit diesem Look? Und habe dann einfach wachsen lassen, weil ich keine Lust mehr hatte und wusste aber auch nicht, wohin damit. Und irgendwie wurde es immer länger, bis ich dachte, ey, jetzt ist lang genug, um so eine richtig weirde Dauerwelle zu machen, so wie Thomas Gottschalk. Dann habe ich das gemacht und das fand ich auch irgendwie cool. So,
aber
und
jetzt woher kam die Inspo? Also, weil gehst du dann zum Friseur und sagst, Bruder, heute Dauerwelle?
Ja, also ich bin halt ein sehr eitler Typ. Und eine Dauerwelle ist das, was am meisten für eitel steht, finde ich, auf der Welt. Deswegen dachte ich, das muss halt mal gemacht werden. Das muss auch jeder einmal im Leben gemacht werden. Guck mal, wir werden ja auch nicht jünger. Das heißt, ich bin ja jetzt schon ein paar Mal 29 geworden und wer weiß, wie lange ich überhaupt noch meine Haarpracht formen und färben, ja, färben nicht, aber kann. Deswegen habe ich gleich gedacht, komm, wir gehen jetzt hin, machen das. Ich kann dir gar nicht sagen, warum. Es ist Lust und Laune einfach so. Ich hatte an einem Tag Bock, bin an so einem Friseur vorbeigelaufen, dann bin ich rein und meinte, könnt ihr mir eine Dauerwelle machen? Und dann meinte sie, ja. Und dann habe ich gesagt, die kleinsten Wickler. Und dann hat sie gesagt, nein, weil dann siehst du aus wie ein Dunkelhäutiger. Und ich so, ja, das ist ja das Ziel. Und dann meinte sie, nein. Und dann meinte ich, okay, dann halt nicht so, wenn sie mir das nicht machen wollen. Ich weiß nicht, ob das schon was mit Cancel Culture zu tun hätte. Aber naja, auf jeden Fall habe ich dann etwas größer genommen, welliger, sah aus wie Thomas Gottschalk, hat mir irgendwie gefallen, aber sah auch wild aus. Und ich wusste aber, so kann ich auch nicht auf den Wettkampf gehen, weil Katastrophe, ne? Also bin ich zu meinem Abi gegangen wieder, zu meinem Friseur, und meinte, was kannst du machen? Und er hat also die Seiten so angeschnitten, aber ohne Übergang, so richtig hart. Und das sah erst kacke aus, aber dann doch irgendwie cool. Und dann habe ich es erstmal so getragen für die DM, glaube ich. Und jetzt bin ich letztens wieder hin und meinte, es nervt mich halt, es zu pflegen. Oben immer, man muss sie ja jeden Tag waschen, so ein bisschen pflegen und so. Mach mal oben wieder auf Alter zu, auf Seiten kurz und oben auch kurz. Aber hinten will ich noch so lassen. Und dann meinte er so, das ist richtig weird. Wollte er auch nicht machen, er meinte, sieht scheiße aus, siehst du, die kann dir ja völlig egal sein. Also eigentlich glaube ich, dass es der einzige Schnitt ist, den er machen kann. Also Seiten auf Null, aber einmal rum. Ja. Deswegen war es schwer für ihn hinten halt zu lassen so. Aber er hat es gemacht und ja, jetzt laufe ich rum. Es gefällt mir richtig, richtig gut, weil wenn ich jetzt so sitze wie jetzt, wir sehen das, also im Podcast hört, seht ihr es nicht, dann seht ihr mich nur von vorne und ich sehe so ein bisschen aus wie jemand, der halt kurze Haare hat und kultiviert ist. Und wie ich wirklich kultiviert bin, seht ihr dann erst, wenn ich meinen Kopf zur Seite drehe.
Ja, es hat so ein bisschen Redneck-Vibes auf jeden Fall, aber anders, durch die Dauerwelle halt. Also so, ja.
Es sieht auf jeden Fall
nach Dauerwellen.
Sieht auf jeden Fall aus wie so ein leichter Hack-Spoiler. Die Frage, die ich mir stelle, ist tatsächlich, wann du dir denn endlich einen Edgar-Cut zulegst.
Ey, Edgar habe ich das erste Mal gesehen, nachdem ich mir die Haare oben kurz gemacht habe. Hätte ich das nicht kurz gemacht, wäre ich sofort hingelaufen, hätte ihm mein Handy gezeigt. Oh, look at that Edgar, motherfucker.
Hast du diese Reels von diesem Schweizer Friseur?
Genau, wenn du extra an die Schweiz
was machen wir? Gefroren.
Bruder, scheiß einfach komplett rein. Nimm meine Ehre.
Googelt mal Edgar, Leute. Ja, und jetzt bin ich ein bisschen fett aus dem Urlaub gekommen, also so plus 100 Kilo, das ist echt ein bisschen dick für mich. Und dann sieht es halt noch assiger aus. Also wenn ich noch 10 Kilo mehr zunehme, dann bin ich halt der ultimative Redneck. Da hole ich mir auch einen Pickup-Truck.
Ja, und du musst dann immer in Latzhosen rumlaufen.
Aber so hochgekrempelt an den Füßen mit Gummistiefeln. Wo wir wieder bei TikTok sind. Dieser eine Typ, der immer so aus dem Auto aussteigt und seine Brille wegschmeißt und dann wipe me down, diesen Dance, genau der, den mache ich dann auch nach, Mann. So wipe me down.
Ja, na, einfach so ein bisschen Redneck-Wipes in die deutsche Powerlifting-Community tragen. Ich glaube, das mehr. Ja, das ist so ein Ding, das habe ich auch festgestellt, ich habe ja einen einzigen Powerlifting-Wettkampf selber bisher gemacht. Und das war ja die LM in Sachsen. Und da kriegst du Redneck-Wipes. Alter, also, Verwalter.
Ich werde auf jeden Fall gecancelt in der Szene, wenn ich das jetzt sage, aber ich habe zuerst gedacht, mein erster Wettkampf war nämlich auch im Osten, aber im Norden, im Osten, in Greifswald. Und ich muss sagen, da sind die solidesten Typen, ohne Scheiß. In ganz Polen, in Deutschland kommen da die geilsten Typen her, ne? Aber umso weiter runter du gehst, Richtung Chemnitz und so, ne? Boah, Brudi, da kriegst du aber die Redneck-Vibes. Also, ich steige aus dem Auto aus, das Erste, was mir passiert, ich gehe so die Straße mit meiner Tasche lang zu meinem Airbnb, ein so ein tiefer gelegter M5 BMW fährt vorbei, macht Fenster runter, so, scheiß Ausländer! Weiter. Also, es hat jetzt nichts mit Powerlifting zu tun. Abgesehen davon, dass ich halt sogar Deutscher bin, aber naja, ist auf jeden Fall, war auf jeden Fall weird. Und in der Szene sieht es auch ungefähr so ähnlich aus, Leute. Please don't cancel me.
Ja, also ich dachte auch so, wenn der ausrichtende Verein gefühlt schon so einen Vordruck für eine Instagram-Story hat mit wir verabschieden uns von, distanzieren uns von verfassungsfeindlichen Symbolen auf dem Wettkampf, da weißt du halt echt, was Phase ist.
10 von 10 richtig gemacht.
Das war auch so richtig geil, das war in so einer Halle, die noch aus DDR-Zeiten ist, also meine Mom ist ja auch zu DDR-Zeiten aufgewachsen und dementsprechend kannte die
da diese... Damit Powerlifting angefangen.
Genau, damals als Powerlifting erfunden wurde. Und das waren so... Ja, gefühlt waren das so Hangar, also so ein halber Hangar, so eine wirklich wie so ein halbes Tonnendach und an der Seite so Plexiglas. Und ohne Witz, es waren 20 Grad und durch dieses Plexiglas hat sich das auf gefühlt 40 Grad aufgeheizt. Du bist dort drin gestorben. Und meine Mama meinte dann so zu mir, ja, Tonio, in der DDR hat man sich gesagt, lieber erstickt als erfroren.
Ja, siehst du.
Genau.
Perfekt.
Ich mich frage, seit wann gibt es eigentlich so moderne Powerlifter? Ich kenne das immer nur, ich habe immer im McFit Wedding trainiert und da waren Powerlifter immer so eine Metal-Dudes. Es gab keinen normalen Powerlifter. Das war jemand, der mit einer riesengroßen Trainingstasche in den Freihandelbereich gekommen ist, 4 Stunden lang das Quad-Rack für 4 Sätze belegt hat. Und mittlerweile, wenn man wieder so in Commercial-Gyms geht, gibt es halt auch echt viele normale Menschen, die das machen. Und den Übergang habe ich nicht mitbekommen. Es war halt nur Metal-Dude. Es gab auch keine weiblichen Powerlifterinnen, sondern nur Metal-Typen mit riesigen Kopfhörern. Und dann innerhalb, weiß ich nicht, wann das passiert ist, auf einmal waren es normale Menschen. Wann ist das passiert? Und warum ist das passiert?
Es gab weibliche Powerlifterinnen, aber du konntest sie nicht unterscheiden von den männlichen, das meinst du? Ja, also ich weiß gar nicht, wann das genau war, aber so vor, was haben wir, 2023, ne? Sagen wir mal 2016 langsam. Oder schon ein bisschen früher auch, gab es in Amerika natürlich so ein bisschen das Movement, dass Athleten aus anderen Sportarten so das Powerlifting gefunden haben. Es hat in Amerika ja eine ganz andere Basis, auch sportlich, ne? Und viele Ex-Football-Athleten sind ins Powerlifting reingekommen. Und ich glaube, Russell Hoy ist natürlich so ein bisschen Vorzeiger davon, Ex-Football-Athleten, und war dann einer der besten, oder ist ja auch aktuell einer der besten Powerlifter der Welt. Und der hat halt voll diesen Style dahin gebracht, dass es cool ist und dass es auch so ein bisschen einen anderen Weg gibt, so ungefähr, ne? Und das ist eigentlich auch, wie es immer so ist, relativ schnell nach Deutschland geschwappt. Damals hatten wir aber in Deutschland auch schon mehr so Athletic Powerlifter, also Athletic Aesthetics mit Flo Tyson ist natürlich das beste Beispiel. Der war noch vorher nämlich da. Und das fand ich halt irgendwie cool und bin da auch so ein bisschen drauf aufgesprungen, weil ich auch was Neues gesucht habe nach dem Bodybuilding. Und fand das halt geil, weil meine Vorstellung war auch, Powerlifting sind dicke Leute, die schwer und immer einen Satz machen und 20 Minuten Pause und Whisky trinken während Kreuzheben und so. Das war jetzt nicht unbedingt so ganz meins, ist jetzt erst meins, aber auf jeden Fall hat sich das über die Zeit dann so langsam durchgesetzt und dadurch, dass Social Media ja so reingekickt hat, auch in der Zeit, hat das natürlich auch viel Anklang gefunden, viele haben es gesehen und dann ist so eine Szene entstanden, wie sie halt irgendwie so entsteht, also viele fanden wahrscheinlich dieses Amerikanische gut, dann fanden sie mich gut und jetzt hat sich das so hinentwickelt, dass Powerlifting irgendwie cool geworden ist. Und ich meine, am Ende des Tages ist es ja auch für die meisten, die normal ins Fitnessstudio gehen, viel praktikabler, auch als Bodybuilding, weil nicht jeder hat natürlich den Anspruch, jetzt im Bodybuilding voranzukommen und will sich das so angucken im Spiegel, aber Powerlifting, Progress im Training zu machen, stärker zu werden, ist eigentlich mega greifbar und einfach und kann man in jedem Studio machen. Ne? Deswegen war eigentlich schon von vornherein gegeben, dass man Powerlifting machen kann und dass es besser funktioniert. Da kommt natürlich sicherlich auch noch CrossFit dazu, dass CrossFit auch einen Einfluss genommen hat darauf, dass Leute stärker werden wollten. Vielleicht für CrossFit oder für CrossFit-orientiertes Training. Aber die Landschaft hat sich halt geändert, Social Media so, ne? Und dann kam halt, das hat natürlich auch so einen Generationsclash hervorgerufen zwischen alt, Powerlifting und neu so ein bisschen. Wird alles viel heißer gekocht, als es in echt ist. Also ich habe sehr viele gute Freunde im Powerlifting, die sind so eine alten Powerlifter, von denen du gerade gesprochen hast, die total offen und sich total gefreut haben. Es wird natürlich immer heißer gekocht oft, als es wirklich ist, ne? Also so schlimm ist es eigentlich nicht. Ja. Aber ich glaube, so ungefähr wird es sein. So.
Ist halt hast du dein Sport YouTube-Game worden. Mit Powerlifting angefangen oder hast du vorher dann auch schon so Bodybuilding-Content gemacht? Ich bin bei deinem YouTube erst seit einem Dreivierteljahr dabei, deswegen...
Aber sein Intro, sein Intro sagt doch schon, dass er aus dem Bodybuilding kommt.
Ja, ich habe tatsächlich angefangen mit Bodybuilding, mit YouTube angefangen mit Bodybuilding, so rum. Ich habe 2014 meinen ersten Bodybuilding-Wettkampf gemacht in der GmbF, das war auch mein einziger. Und da habe ich die letzten 14 Tage, weil du warst ja mega am Arsch vor
so. Also bist du so Bodybuilder, wie Tonio Powerlifter ist quasi?
Nee, ich war vorher so richtig Bodybuilder. Ich habe damals auch auf einer deutschen Meisterschaft gut platziert. Also ich habe das schon ein paar Jahre gemacht, ehrlich. Und war aber, also als Neddy 2014, die Welt war noch ganz anders. Ne? Da gab es keine Daniel Kubiks oder sonst was. Da waren...
Micha Janjeks.
Micha Janjeks war der Typ damals. Der war 100% der Typ. Und das fand Polska ich geil. Polska Genetics. Auch, genau, nachgemacht. So, ne? Und die letzten 14 Tage gevloggt. Das sind die ersten Videos auf meinem YouTube-Kanal. Von diesem Bodybuilding-Ding, da war ich halt wirklich ausgehungert und so. Habe auch so eine richtige Oldschool-Diet gemacht, ne? Mit extrem wenig Fett und nur Hähnchen und Reis und so. Richtig schlimm. Auf jeden Fall habe ich damit dann angefangen, aber danach war es für mich nicht mehr geil. Also schon auf der Bühne habe ich gemerkt, so, ey, Bodybuilding ist nichts für mich. Ich bin eher so athletisch oder als Athlet im Kopf geformt. Nicht athletisch geformt im Körper, aber im Kopf. Das heißt, irgendwas, wo man auch einen Unterschied machen kann. So, ich habe vorher viel Football gespielt, die längste Zeit eigentlich. Und beim Bodybuilding ist es halt sehr strategisch. Du musst über lange Zeit immer wieder viel Einsatz bringen, um dann am Ende was auf die Bühne zu bringen, aber wenn du es halt nicht alles so hinbekommen hast, auf den Punkt kannst du dich jetzt nicht noch doller anstrengen und wirst dann Super Saiyan, sondern du kannst halt Fett nicht anspannen. So. Und das war, wenn dann noch Fett ist, dann ist es zu spät.
Ich finde den Gedanken immer schwierig, dass man quasi, wenn man am besten aussieht, man sich halt am beschissensten fühlt. Und das ist halt wahrscheinlich das, was du auch meinst, das ist halt nicht so athletisch, also es fühlt sich nicht nach Sportler an, zumindest genau. In den letzten paar Wochen dann.
Also ich liebe Bodybuilding, aber es ist ein Schönheitswettbewerb am Ende, ne? Du machst einen Sport hin zu deinem Wettkampf und am Ende stehst du auf der Bühne, was ja dein eigentlicher Event ist, so, ne? Und dann geht es darum, dass du hübsch aussiehst, so. Hast du dir die Haare schön gemacht, hast du dich schön angemalt? Und das meine ich jetzt überhaupt nicht abwertend, bitte don't hate me. Ich liebe Bodybuilding, aber es ist einfach faktisch so.
Da wird ja auch bewertet, wie dein String aussieht und solche Sachen, ne?
Alles passt da, alles muss zusammenkommen, damit du gewinnst am Ende, ne? Also,
ja.
Nee, wolltest du nicht auch mal auf die Bühne?
Ja, aber tatsächlich habe ich, glaube ich, durchs Judo gefühlt zu jedem Wettkampf so eine Mini-Bodybuilding-Prep gemacht. Also ich meine, wenn man sich die Bilder von mir von 2016 roundabout, noch ein bisschen eher, so 2014, 15 anschaut, da war ja schon an mir nichts dran. Und dann habe ich teilweise trotzdem nochmal 4 Kilo in 1-2 Wochen immer nochmal abgenommen. Und ich kann da Pascal nur zustimmen. Es ist, glaube ich, am Ende für mich nichts dieses restriktive Essen über so einen extrem langen Zeitraum, um am Ende halt irgendwie wie ripped zu sein. Und deswegen ist es halt auch für mich so dieses, ja, ich sag mal, im Streetlifting oder im Powerlifting dieses Ziel zu haben, dieses Ziel vor Augen zu haben und den Progress quasi in Zahlen zu messen. Weil das ist halt wirklich so das Ding, wo ich sage, okay, mein unterbewusstes Ziel ist es jetzt einfach nur, maximal muskulös zu werden, was im Bodybuilding ja auch der Fall ist, aber eben mit dem Ziel einfach möglichst stark dadurch zu sein. Und ich glaube, im Bodybuilding fehlt mir dann einfach so dieser, na, dieser weitere Schritt. Also wenn man sich das so rein sportlich anschaut, ist Bodybuilding in meinen Augen jedenfalls so die niederste Form von Sport, die du machen kannst, weil es quasi, es ist Hypertrophie. Und Hypertrophie ist die Grundlage eigentlich für jede andere Sportart. So, und wenn du auf Hypertrophie noch ein bisschen was draufsetzt, dann hast du Krafttraining, also so, sage ich mal, Powerlifting, Gewichtheben, vielleicht auch noch Streetlifting, Calisthenics. Das heißt, das ist wenigstens noch einen Schritt weiter gedacht, ist aber auch noch relativ rudimentär. Und dann kommen, sage ich mal, die Sportarten, die dann auf Kraft und Muskelmasse aufbauen. Und ich glaube, dadurch, dass ich ja, wie gesagt, eine recht komplexe Sportvergangenheit habe, ist es mir sowieso schon schwer gefallen, das so stark zu reduzieren auf 3, 4 Bewegungen. Und dementsprechend denke ich, Bodybuilding, wenn ich jetzt wirklich gar nichts mehr an sportlichen Zielen haben sollte im Streetlifting, dann vielleicht mal. Aber ansonsten esse ich zu gern, sage ich dir, wie es ist.
Ja, ich fand
Aber
halt das
was?
Geilste da, ja.
Nee, sorry. Sag gern, sehr gern.
Also ich habe über die Zeit gelernt, dass ich einfach gerne leide, so. Ich habe halt richtig gerne gelitten, Hunger gehabt und so. Das war halt geil. Aber am Ende stehst du dann am Wettkampf und denkst dir, naja, das brauche ich eigentlich gerade gar nicht so. Das ist jetzt geil. Ich hab's schon mal Spaß gehabt, so doof gesagt. Und
Ja.
dann kann man halt auf andere Arten viel besser leiden, indem man
Ja,
einfach Powerlifting macht und kleine Waden hat und sich dann immer Sachen anhört.
oder halt auch CrossFit, ne? Also wenn du eher der Mensch bist, der gern an die Kotzgrenze geht, dann hast du CrossFit. Und wenn du dann, sag ich mal, so mental an die Grenze gehen willst, dann ist wahrscheinlich Powerlifting das Mittel der Wahl. Also wenn du Todesangst haben möchtest, dann bist du im Powerlifting richtig. Was mir aber gerade noch, weil du so ein bisschen über diesen Einfluss von Amerika aufs Powerlifting allgemein gesprochen hast, auffällt, ist im Calisthenics ja ziemlich genauso. Also Calisthenics selber ist ja so in der Bronx entstanden und man hat dann einfach diesen Hip-Hop-Vibe, sage ich jetzt mal, in diesen Sport gebracht und das ist dadurch einfach cooler geworden, weil ich glaube, es können sich
Ja,
deutlich
absolut.
mehr Menschen mit diesem Hip-Hop-Gedanken identifizieren, als mit, wie Micha das gesagt hat, mit Metal. Weil wenn ich an den ersten Powerlifter denke, den ich getroffen habe, das war so ein Typ, der war so 1,90 Meter groß, hatte eine Glatze. Na gut, ich komme aus Zwickau, dementsprechend musste der 1,90 Meter mit Glatze sein. Hatte so ein Piercing an der Augenbraue, ist immer mit einem Wife-Beater-Shirt ins Training gekommen und der hat nur Bankdrücken gemacht. Also so kein richtiger Powerlifter, sondern halt Bankdrücker. Und der Typ hat halt legit immer alle 20-Kilo-Scheiben, die es bei uns gab, und es gab nur, ich glaube, 5 Paar oder so im ganzen McFit, hat er alle gebraucht, immer. Das heißt, der Typ ist reingekommen und die Leute haben ihn wie so ein Gott behandelt und haben ihm diese 20-Kilo-Scheiben.
So auf die Arme gehangen. Er konnte so einmal mit ausgestreckten Armen und hängen so auf die Arme
Genau.
drauf.
Der hatte so seine Einlaufmusik, seine Unterbewusste. Ja, genau.
So einen
Und
Typen
dann.
gibt es in jedem Studio, ne? Wir hatten
Ja,
bei
aber der
uns auch
war.
so einen, der hat aber immer so einen Stringer an, wo quasi, du musst ja im McFit, musst du was obenrum anhaben. Es war quasi so Zahnseide zusammengeknüpft, dass er halt obenrum irgendwas anhat und dann diese Uncle Sam-Hosen, diese weißen, so Kord-ähnlichen, die so übelst weit aufgehen, und der hat dann immer so Rack-Pulls gemacht, auch mit 800 Kilo, quasi 3 Zentimeter, und da musste man auch immer warten dann, weil er alle 20er gebraucht hat, und das auch alle 3 Tage, ist ganz wichtig, immer Shrugs und Rack-Pulls.
Maximal Shrugs mit 800 Kilo alle Platten besetzen und für eine halbe ROM.
Ja, vor allem auf diesen McFit-Stangen, die dann halt eigentlich, also er hebt ja die Platten gar nicht an, sondern nur das
Ja,
Metall quasi
zieht
ein
den Slack aus
Stück,
der Stange.
und das war's dann halt auch. Ja.
Also
McFit in
in
Ost-Berlin.
wann war das? 2012 oder 2013 war genau diese Person, die er gerade beschreibt. Da war ich im McFit Wandsbek in Hamburg am Trainieren. Hollywood-Matze. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, sicherlich.
Ja, mit dem
Original, er
Schnauzer.
war Hollywood-Matze. Wir haben uns damals gekannt und haben im McFit Wandsbek hin und wieder mal trainiert, also wenn man sich zufällig drauf hat. Und er war genau dieser Typ, diesen Stringer wirklich so an, ja, wie er heute auch noch hat, der sieht ja auch noch genauso aus, ne? Und dann immer Bankdrücken gemacht, Maxgewicht und so und richtig reingeballert, das war richtig lustig. Das war original genau der Typ damals. Aber der ist ja auch Bodybuilder damals auch schon gewesen, ne? Aber auch sehr kraftorientiert, immer am Start.
Ich habe eine Frage vorbereitet, tatsächlich für unseren Gast, die ich mich gefragt habe, weil es mich selber, ich mache quasi so ein bisschen, bin ich wie du, bloß im Calisthenics-Bereich. Also auch so YouTube, den ganzen Kram drumherum, viel Social Media um mein Training herum. Und ich habe mich gefragt, wenn du jetzt wirtschaftlich nicht von deinem Sport abhängig wärst, also von Powerlifting, wie würde dein Training aussehen? Also würdest du das Gleiche machen, wenn du quasi nicht Produkte, Trainingspläne, Kleidung in Zielgruppe Powerlifting verkaufen würdest?
Ja, ich denke schon. Also noch, weil ich halt Powerlifting noch genug mag. Es macht mir noch genug Spaß. Man muss aber gucken, wo das herkommt, weil im Grunde hat man sich ja so dahin entwickelt und dann hat man so sozusagen, um finanziell durchzukommen, Produkte entwickelt auf dem, was auf Basis von dem, was man tut. Das heißt, wenn das irgendwann mal vorbeigeht, das wäre ja nur ein natürlicher Gang der Dinge, ne? Dass man irgendwann den Sport vielleicht nicht mehr so geil findet und dann den Sport weiterzumachen, weil man halt meint, ich verkaufe ja Trainingsprogramme, die ich muss dem ja, ist glaube ich scheiße, ich glaube, da wird es nicht mehr gut. Noch liebe ich es zu sehr, aber es ist schon ein Thema, weil ich mich auch jetzt so ein bisschen schaue, ich würde gerne so ein bisschen mehr so einen Hybrid-Athlet-Ansatz irgendwie haben, so noch ein bisschen mehr laufen. Und mein eigentliches Ziel ist mal, irgendwann mal in meinem Leben einen Ironman zu absolvieren, wo man halt so übel schwimmen muss, laufen und Fahrrad fahren. Und das passt natürlich aktuell gar nicht. Also ich bin auch locker 20 Kilo zu schwer dafür. Aber das Interesse steigt enorm. Und dann denke ich tatsächlich schon so ein bisschen, wie würde ich denn überhaupt meinen Alltag gestalten, wenn ich das jetzt langsam in die Bahn leiten will? Erstmal abnehmen, das dauert ja auch ein halbes Jahr. Erstmal gemütlich abnehmen, weiterhin gut im Powerlifting sein wollen, aber ich werde nicht mehr so gut werden, wie ich eigentlich wollte, ne? Und all so ein Kram. Und so ein bisschen macht man sich die Gedanken auf jeden Fall. Aber ich will mich davor, also ich würde auf keinen Fall wollen, ob ich es tue, weiß ich nicht. Aber mich da so verpflichtet zu fühlen, ich muss jetzt so das weitermachen, auch wenn ich es hasse, nur damit mein Geschäft weiterläuft. Das habe ich nie so gehalten und würde ich auch nie gerne so halten wollen. Würde ich auch irgendwie als so ein Versagen von mir selbst kennzeichnen, wenn ich jetzt sagen würde, ich mache eigentlich, hasse ich Powerlifting, ich mache es aber nur noch, weil ich weiß, ich verkaufe in die Nische halt meine Produkte. So, das wäre sehr traurig. Aber es vielleicht ist es schon so. Man weiß es nicht, auch ein bisschen.
Manchmal ist ja schon ein Personenbrand bei dir. Also,
eben, also ne? Man fragt sich natürlich, wenn ich jetzt Ironman-Athlet werden will oder so Hybrid-Athlet, ist ja auch in Amerika mega am Kommen gerade, ne? So, dass wir Athleten haben, die irgendwie 250 beugen und am selben Tag halt noch eine Meile in unter 5 Minuten laufen oder so ein Krams. Da gibt es ja auch Beispiele aus Deutschland, aber es ist ja drüben mega am Kommen. Das heißt, ich denke, wäre es auch geschäftstechnisch eine Möglichkeit. Ist halt nur die Frage im gleichen Umfang, wie baut man das auf? Will man überhaupt so denken? Weil ich habe das, eigentlich will ich es ja als Hobby haben und nicht als Geschäft. Und ich habe das Geschäft halt immer drum gebaut ums Hobby, damit ich davon leben kann, so doof gesagt. Und will ich das dann überhaupt so weitermachen? Oder will ich es eher trennen? Oder will ich vielleicht schon einen Exit mir suchen? Keine Ahnung. Also man weiß es halt einfach nicht. Weil eigentlich liebe ich das, was ich tue. Ich liebe YouTube machen, weil es mir wirklich Spaß macht und Instagram und all so ein Kram. Und Geschäft macht immer ein bisschen kaputt, aber ist immer auch notwendig. Das heißt, irgendwie muss man halt sich da eine Mitte finden, ne?
Ja, ich denke auch tatsächlich, dass man das vielleicht auch gar nicht so krass voneinander trennen kann, einfach aufgrund dessen, dass ja geschäftlicher Erfolg auch so eine gewisse extrinsische Motivation ist. Also ich glaube, du kriegst halt, wenn du dein Geschäft mit deinem Hobby so verknüpfen kannst, bekommst du einfach noch mehr Feedback für die Leistung, die du beispielsweise im Sport erbringst, eben auch aufgrund von steigenden Verkaufszahlen oder mehr Fans, wie auch immer man das nennen möchte. Und ich glaube, da hast du einen sehr, sehr wichtigen Punkt angesprochen, was halt viele Leute nicht so greifen können, weil ich glaube, die meisten denken sich so, ja krass, okay, er verdient jetzt viel Geld und dann, das ist das, was glücklich macht. Aber am Ende des Tages ist es ja diese Kombination aus das allem, dass das...
irre glücklich, auf jeden Fall.
das
kann man schon mal so unterschreiben.
Dass du diese Kombination hast zwischen der eigentlichen Tätigkeit, die eben dein Arbeitsleben bestimmt, die sollte dich ja auch in einer gewissen Weise erfüllen. Also ich finde, das sieht man auch im Powerlifting selber, glaube ich. Das würde ich sogar als einen der positiven Punkte in dem Sport hervorheben, dass Leute anfangen, ihre Lebensentscheidungen zu hinterfragen. Weil sie merken, zum Beispiel im Powerlifting, warum ist das so ein Sport, der jetzt aktuell so gut ankommt? Auch vor allem bei allen Gesellschaftsschichten, muss man ja sagen. Also du hast ja wirklich von den Akademikern, die irgendwie jetzt gerade ihre Promotion machen, bis... Ja, du hast jeden beim Powerlifting dabei, weil es gibt ja quasi keine intellektuelle Barriere und es gibt auch keine intellektuelle Community, die dich dann irgendwie ausschließt, weil du halt keinen Doktortitel hast oder keinen Porsche fährst. Und ich glaube, dass du im Powerlifting oder im Kraftsport allgemein halt lernst, dass diese ehrliche Arbeit, dieses ich mache das für mich, ich mache das mit mir und ich bin mir auch selber verantwortlich und dann bekomme ich den Fortschritt, das ist, glaube ich, eine Sache, die vielen über die Zeit hinweg, gerade auch in der Schulzeit und so, nie richtig vermittelt wurde. Es wurde nie vermittelt zu sagen, konzentrier dich auf dich selber. Es ist scheißegal, ob Pascal jetzt 300 beugt und du nur 150, sondern wenn du jetzt in den nächsten 2 Monaten 30 Kilo auf die Beuge draufgepackt hast, dann ist es scheißegal, wie viel Pascal in dem Moment auf die Beuge draufgepackt hat, sondern du bist dann mit deinem eigenen Fortschritt glücklich. Und ich glaube, das ist eine Sache, die dazu geführt hat, dass viele Leute auch so ein Stück weit unterbewusst anfangen, ihre Lebensentscheidungen zu hinterfragen, nämlich zu sagen, ja, ist das, was mir meine Eltern vielleicht vorgelebt haben oder erklärt haben, was erstrebenswert wäre in der Zukunft, ist denn das wirklich das, was ich auch selber machen möchte? Will ich denn wirklich jetzt, ich habe zwar meinen Master in BWL, aber will ich denn überhaupt in so eine Management-Position? Oder gibt es einfach Dinge, die mich viel mehr erfüllen und die am Ende des Tages, und das muss man ja vielleicht auch mal verstehen, so wenn du mit jetzt einem normalen Job mit 67, wahrscheinlich unsere Generation irgendwann mit 70, in Rente gehst, ja, dann hast du roundabout 50 Jahre deines Lebens gearbeitet. So, du, also 50 Jahre, das ist der Hauptanteil deines Lebens. Und wenn du dann noch, sage ich mal, 10, 15 Jahre lebst, das ist es doch nicht wert in Relation, weil die lebenswerten Jahre nehmen ja immer weiter ab, je älter du wirst. Also die Wahrscheinlichkeit, dass du noch lebenswerte Jahre hast. Und ich glaube, das ist dann eine sehr, sehr gute Herangehensweise zu sagen, man baut eben Sachen um die eigenen Lebensumstände herum und versucht da auch gar nicht zu sehr darauf zu beharren, weil am Ende, ja, viel Glück kommt da wahrscheinlich nicht bei rum, wenn du dich in irgendwas gedrängt fühlst.
Ja, wenn du dir jetzt so ein Konstrukt aufgebaut hast, um den Sport herum, was sozusagen von außen dir Druck gibt, dass du in dem Sport performen musst, weil du halt irgendwie über deinen kompetitiven Erfolg, wie du gesagt hast, mehr Produkte verkaufst, mehr das, dann hast du ja auf einmal nicht mehr dieses Intrinsische, sondern auf einmal Druck von außen, der sagt, hey, du musst jetzt innerhalb dieses Sports funktionieren. Und dann funktioniert ja das, was du gerade gesagt hast, nicht mehr. Das ist das, was ich angesprochen habe, was ich bei mir zum Beispiel manchmal bemerke, dass ich mich gedrängt fühle, in diesem Sport gut zu sein und gar nicht immer weiß, ob das überhaupt so mein Ding ist. Sondern es ist einfach für mich klar, ich muss das jetzt machen, weil das ist mein Job jetzt halt irgendwie auch und ist zwar als Hobby entstanden, aber durch dieses Umfeld, was ich mir gebaut habe, kommt jetzt von außen auch einmal Verpflichtung in mein Hobby rein sozusagen. Ja. Deswegen die Frage, ob du das machen würdest, wenn du wirtschaftlich nicht davon abhängig wärst, weil mich das interessiert, weil ich diesen Konflikt tatsächlich öfter habe. Das ist jetzt auch nicht groß und ich denke, oh, das ist alles so schwer, aber es ist halt schon, dass ich manchmal denke, hey, würde ich das vielleicht anders machen wollen, wenn es nur um mich gehen würde, um mich als Athleten und um meinen Sport.
Ja, das Krasse ist, bei mir, also in meiner kleinen Bubble sozusagen, interessieren sich viel mehr Leute für das, was ich mache, die gar nicht sich für Powerlifting in erster Linie interessieren. Also als ich mir zum Beispiel einen Arm gebrochen habe, war das ein viel krasserer Katalysator für die Bindung und Zugewinn an Leuten, so für meinen Kram. Und ich konnte gar kein Powerlifting machen in der Zeit. Ne? Genauso viele sind auf mich gestoßen über ganz anderen Content, der gar nichts mit Powerlifting zu tun hat. Und das sind die Leute, die ich mitgenommen habe ins Powerlifting. Also ich habe ja nicht Powerlifting aktiviert, mich zu mögen. Im Gegenteil, die hassen mich. Also nicht mehr, aber zur Anfangszeit, du hast eine riesen Hürde, wenn du in so eine Nische rein willst. Aber ich habe unfassbar viele Leute mitgenommen in den Sport. Also das, was wir jetzt sehen, das ist nicht nur mein Verdienst, absolut, würde ich jetzt auch nicht so sagen. Aber was wir jetzt sehen auf Wettkämpfen, ist die Basis von der ganzen Arbeit, die wir in den letzten Jahren gemacht haben, Powerlifting überhaupt auf die Karte zu packen. So, ne? Und da muss man halt sehen, dass die Leute, wie du schon sagtest, für eine Personal Brand da sind. Und wenn du jetzt sagst, die Produkte, die du hast, haben ja immer ein Problem gelöst. Das war ja immer der Anspruch. Also gut, dann nehmen wir mal jetzt ein T-Shirt oder so. Okay, wie viel Problem löst ein T-Shirt? Aber das Haupteinnahmen, die ich habe, läuft über die Trainingsprogramme. Und da habe ich immer geschaut, wo sind so Probleme, die wir lösen können. Wir können das Problem lösen, dass sich nicht jeder einen Coach leisten will, aber Powerlifting-mäßig trainieren will. Was will er da machen? In ein Forum suchen ewig nach irgendwie dem nächsten 531-Programm von vor 20 Jahren? Nein, er kann auch einfach mein Programm für schmales Geld kaufen und hat eine Anleitung, mit der er gut werden kann. Und die haben sich halt wahnsinnig gut verkauft, wahnsinnig gut umgesetzt, waren genau das, was gebraucht war. Und immer noch. Ne? Und so, also ob du wirklich gut selbst im Sport bist, hat damit ja eigentlich nichts zu tun, außer es ist natürlich ein Selling Point. Wenn ich nicht gut wäre, wenn die Leute sagen, ja, was will Emma schon erzählen, ist klar. Ne? Aber muss ich noch super gut sein? Muss ich jetzt auf den Worlds noch Platz 1 angreifen? Ich muss halt nur gut genug sein und cool genug sein. Ne? Also jetzt, wenn ich Stories habe, doof gesagt.
Ja, aber du brauchst ja trotzdem so Cloud in dieser Community.
Ja, aber dafür hast du YouTube und Clickbait. Dann sagst du, die neuen Insta-Sleeves, Leute, was ist mit den Sleeves?
Also, ja, ich meine, wenn du jetzt deinen
Cloud funktioniert Block nicht über 300 Kilo Kniebeugen, Mann. Also es hat mal funktioniert, das funktioniert nicht mehr. Wir haben jetzt Kinder, die beugen mehr. Also der Standard ist so hart gestiegen, dass ich mit 35 oder ein paar Mal 29 die Cloud nicht mehr über Lifts bekomme, Mann. Also ein bisschen, ja. Aber es untermauert eher, dass ich weiß, wovon ich rede, auch würde ich das gar nicht tun, keine Ahnung, aber weiß man nicht, als dass ich irgendwie neue Cloud gewinne dadurch. Da bin ich nicht da. Es ist auch doof, weil als Personal Brand bringt die Cloud dir sowieso nichts. Das ist wie TikTok, Mann. Die Leute scrollen eine halbe Stunde, können sich an nichts erinnern. Das baut dir keine Community auf. Das baut dir einfach nur, die haben dich mal gesehen und haben dich vielleicht im Hinterkopf oder so. Aber wenn jemand ein 10 Minuten YouTube-Video guckt oder 20 Minuten und das gucken vielleicht nur 5.000 im Gegensatz zu 100.000 auf TikTok oder so, hast du damit eine viel bessere Basis. Und das Video, in meinen Fällen, guck mal auf mein YouTube, es sieht fast schon gar nicht mehr nach Powerlifting manchmal aus. So, ne? Und dann schreiben mir Leute, bei dir geht es ja schon lange nicht mehr um Leistung. Ich sage, Digga, es ging noch nie um Powerlifting bei mir auf dem Kanal, also doof gesagt. Ja. Das ist nur, worauf ich Bock hatte und was ich mitgemacht habe, aber eigentlich stand immer die Person da, weil das ist das, was YouTube ja halt ist, Broadcast Yourself.
Also eigentlich zählst du quasi deine Story, wenn man so will.
Wenn ich jetzt mich dazu entscheide, die Story zu verändern, ist halt die Frage, wie viel Nische verlierst du, weil in Nischen verdienst du viel besseres Geld, ist klar. Wenn es nur, wenn es jetzt 10.000 Powerlifter gibt, aber 8.000 davon brauchen ein Produkt von dir, geil. Wenn ich jetzt sage, ich werde jetzt ein Hybrid-Athlet, ich mache alles und keine Ahnung, dann ja auch ein bisschen nichts, ne? Dann ist die Frage, wie finanziell kann ich mir das überhaupt noch umbauen? Wie kann ich das, werde ich die Nische verlieren, weil super GAU wäre, du verlierst die Nische, die kaufen deine Produkte nicht mehr, weil du nicht mehr relevant bist in der Nische und vielleicht vergessen bist, weil dann machen wir uns jetzt vor, schnelllebig, wir sind schnell vergessen. Wenn ich jetzt aufhöre mit Powerlifting, weiß in einem Jahr keiner mehr, warum Powerlifting überhaupt läuft. So. Und wenn du dann in was Neues reingehst, hast du wieder ganz andere Hürden. Ne? Das ist wie, wenn ich jetzt sage, ey, ich mache jetzt Calisthenics. Hey Leute, was geht bei euch? Ich bin jetzt Streetlifting zu. Und guck mal hier, kauft jetzt mein Trainingsprogramm. Das wird nicht gut ankommen, Mann.
Dann würde ich dich auch, da würde ich dich massiv canceln. Schon allein für deinen Hippie-Hocker, den du da immer für deine Dips verwendest.
Dieser Kack-Hocker. Ja, also, schwieriges Thema. Aber
hast du auch mal drüber nachgedacht? Hättest du Bock drauf? Einfach nee, just for fun?
Ich bin
unfassbar schlecht. Ich habe dich noch nie einen Klimmzug machen sehen.
Nee, weil ich keinen Klimmzug kann. Ja, ich kann ein paar Klimmzüge machen, aber ich bin richtig schlecht und alt und meine Gelenke tun weh und so, weißt du?
Also Paul ist ja auch der richtige
Sport. Ist jetzt no front, aber ist ehrlich gesagt auch was mich gar nicht juckt. Das ist wie, ja. Ne, also ich habe einfach kein Interesse. Das ist wie Armdrücken für uns so. Ey, mach mal Armdrücken, Digga, juckt mich wirklich null. Aber ich habe kein Interesse daran.
Dass du das erwähnst, ist richtig crazy. Also zwei Fakten dazu. Einerseits ist das für mich mit dem Powerlifting ziemlich genau das Gleiche mit Deadlifts. Ich ja. denke mir so, Deadlifts, so 300 heben, ja, ist irgendwie cool. Das ist auch für mich so ein Ziel, was ich habe. Mir ist aber scheißegal, ob ich das auf einem Wettkampf mache. Und gleichzeitig denke ich mir aber so, ja, aber ich mache zweimal die Woche Kreuzheben und irgendwie gibt mir das halt so gar nichts in mir selber. Also es löst nichts in mir aus. Und dann muss man ja dazu sagen, in Pull selber stagniere ich in Anführungsstrichen ja seit 2-3 Jahren, einfach weil ich halt immer schwerer werde und dementsprechend...
Sagen, weil du stagnierst nicht, du wirst besser. Genau.
Ja, theoretisch könnte ich schon 100 ziehen, aber ich bin halt einfach mit einem Powerbelly jetzt gesegnet. Und das Zweite ist, weil du das mit dem Armdrücken ansprichst, in Italien war ich jetzt letztens bei so einem Wettkampf und da ist Armdrücken unter diesen Streetlifting-Calisthenics-Athleten so populär geworden. Digga, ich kann mir das nicht anschauen. Also real talk, wenn du das siehst, ich denke mir so, okay, wenn du da nicht mal mindestens ein halbes Jahr drauf wirklich hintrainierst, bei den Kräften, die du auslösen kannst, dass du dir da so einen Spiralbruch im Oberarm zuziehst, 70% wahrscheinlich. Also ich weiß ganz genau, wenn ich gegen einen von diesen Dudes Armdrücken gemacht hätte und wirklich so auf Ego-mäßig versucht hätte, den zu besiegen, safe hätte ich mir irgendwas getan. Und da denke ich mir, das ist es mir halt nicht wert für so, du hast auch richtig gemerkt, wie das Publikum so, ja, wow, cool. Das sind zwei Besoffene, ja, die so... Weg. So einen komischen Schwanzvergleich machen.
Weirder Sport auch tatsächlich. Das ist in dem Calisthenics echt so ein Ding, ne?
Ich glaube, weil du halt diese Rotation, du hast schon diesen Force-Grip, den du sowieso schon trainierst.
Diese Unterarm-Gains durch das ganze Skill-Training bei den dünnen Jungs bringt dann halt endlich mal was. Ne? Also ja, das ist so genau. Dieses, du kannst dann stark sein auf einmal.
Na, du kannst jemanden besiegen.
Calisthenics gibt es ja so Strömungen, die Leute, die so mehr dieses Akrobatik-Training machen, ich weiß nicht, wie du da so drin bist, also die halt so Zirkus quasi, also so ne,
Artistik,
verrückte Sachen machen und das sind halt in der Regel 60, 65 Kilo schwere Jungs, die halt, wenn sie normale Klamotten anhaben, halt aussehen wie Kinder und das beeindruckt halt irgendwann keinen mehr und die gehen dann sehr, sehr häufig in dieses Armdrücken über, weil die dann auf einmal die großen, starken Jungs in was besiegen können. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen diese intrinsische Motivation dahinter, weil es sind wirklich viele, die, also...
Aber ich sage ja immer, es gibt kein Armdrücken im Dschungel.
Nee. Treffen genau, Sie nicht zwei Gorillas und sagen, wir klären das jetzt mit Armdrücken. Die halt machen Streetlifting, Bruder.
Genau, die gucken, wer hat den schwersten Muscle ab.
What's up? Oder die gucken nach Wilks im Powerlifting.
Ja. Okay. Wilks, das waren auch noch Zeiten. Warte mal, es gab irgendwann. Aha, ich kann mich, also das ist, weil da sind wir wieder beim Thema Schnelllebigkeit. Als ich so das erste Mal mit Powerlifting überhaupt in Kontakt kam, da war Wilks noch das Ding. So, und das war so 2018,
würde ich schätzen. War diese relativ vor den Dots, ne?
Genau, vor Dots und IPF-Points oder IPF-GL-Points, ich weiß gar nicht, was das
ist. Ja, die also sind auch ein bisschen neuer. Dots ist eigentlich, wird also auf der ganzen Welt eigentlich am meisten benutzt, ne? Das ist ja auch aus Deutschland, hat unser BVDK-Präsident entwickelt vor einiger Zeit. Und die IPF kam eigentlich mit den IPF-GL-Points, glaube ich, oder wie auch immer die heißen, um die Ecke, aber die hat niemand so richtig akzeptiert, weißt du? Die werden so überall mitgeschrieben, aber eigentlich guckt keiner drauf. Aber Wilks sind tatsächlich schon ziemlich überholt, das guckt sich wirklich keiner mehr an. Das sind jetzt Dots. Und eigentlich ist es nur ein bisschen eine Veränderung von diesem, wie auch immer man das nennt, Algorithmus oder wie auch immer, die halt gewisse Gewichtsklassen dann natürlich total favorisieren. Ne? Die mittleren Gewichtsklassen bei den Wilks waren da total overpowered, so, glaube ich. Und die schweren total schlecht, so doof gesagt. Das heißt, ein schwerer musste verhältnismäßig viel stärker sein als ein leichterer Athlet, damit er relativ dann auch als gleichwertig gilt, so ein bisschen. Ne? Und der Sinn dahinter ist ja natürlich, Vergleichbarkeit zu schaffen. Aber es ist auch eine schwierige Nummer. Und umso länger ich im Powerlifting bin, auch auf internationaler Ebene, sehe ich halt auch umso mehr, dass es eigentlich doch, wenn nur von ein paar Leuten ausgeht, die halt einfach motiviert sind, selber irgendwelche Formeln zu bearbeiten und wir eigentlich so ein Kleingärtnersport sind. So, ne? Das heißt, da sitzt nicht irgendwie so ein durchgerechneter Typ, wer es jetzt wirklich, sondern das kommt aus der Szene von Leuten, die wirklich Ahnung haben und Liebe dafür. Und der Verein oder der Verband oder die IPF, die ist eigentlich echt ein bisschen so wie auf dem Kleingartenverein, ne? Und auch viel Vetternwirtschaft und so. Aber es ist immer so, ne? Machen wir uns nichts vor. Aber
ich sagen, es ist lustig, schon, wenn du dich über Powerlifting als so Nische, klein und, ne, und ja, dann ja, sitzen natürlich wir hier mit 8 Leuten in Deutschland, die unseren Sport machen. Denke so.
Ja, na klar.
So, nochmal die Hälfte davon. Wir zapfen ja schon die Powerlifter an, die dort unerfolgreich sind und holen die zu uns und sagen, hey, unser Sport ist 3 Jahre alt, du kannst innerhalb von einem halben Jahr noch irgendwie was reißen.
Weltmeister werden.
Ja. Na, ey, ist so. Also jetzt vielleicht gerade nicht mehr, aber...
Also ich möchte da an der Stelle mal erwähnen, dass ich euren I crushed your boy Robin Meinecke. Der hat noch nicht einmal gegen mich gewinnen können in meinem Sport, wo ich selber die Regeln mache.
Er hört auch zu, tatsächlich.
Ich habe die Regeln so ein bisschen abgeändert, sodass er nicht mehr gewinnen kann.
Ey, ich könnte tatsächlich die Regeln so abändern, weil das ist jetzt zum Beispiel ein Thema, das also sowas...
Nimm einfach die Sleeves weg beim Beugen.
Also pass auf.
Jeder Paul 50 Kilo weniger.
Pass auf, es gab in Tschechien gab es mal einen Meet, da wurde raw gebeugt, also raw, komplett nackt quasi, nur mit Hose und unten 2 Sekunden pausiert.
Die Polen machen das auch so immer noch.
Ja, komplett
auf
crazy.
Auf der jetzigen polnischen Meisterschaft mussten die auch pausierte raw Squats, also wirklich nur in Unterhose.
Richtig also crazy.
Ohne T-Shirt, wirklich nackt, ohne Gürtel, ohne Handgelenksbandagen, barfuß. Weil ist sonst kein Calisthenics.
Also es müsste aber eigentlich jeder Powerlifter trotzdem der Beste sein. Weil wir trainieren ja auch Assistenzen dahin, ne? Also ich glaube, jetzt nur Flex würde 2,75 auch so nackt beugen können jetzt. So müsste schon gehen.
Ja gut, du bist ja aber auch so ein Hippie.
Ja, ich bin auch beugeversiert, ne? Ich bin ja halt auch einfach nur Beuger.
Du bist ein One-Trick-Pony quasi.
Dürfen die Lowbar beugen da eigentlich?
Ich glaube
tatsächlich wirklich auch halber mussten die beugen.
Also das ist richtig. Und zum Beispiel in Italien oder auch in Spanien haben die dann so Punktesysteme eingeführt, weil die sagen,
um die Beuge
Total,
noch down zu ranken heißt.
Ja, genau. So, das Total ist denen zu beugelastig. So, also die meinen so, ja, wir haben Angst vor Powerliftern, die in den Sport kommen und dann mit der Beuge dominieren. Da sage ich zu denen, ja, scheißt euch mal nicht an, gebt den Leuten mal hier noch 2 Jahre. So, also der Sport existiert seit 3 Jahren. Was erwartest du denn, dass jemand, der vor 3 Jahren angefangen hat zu beugen, jemanden outsquattet, der das seit 12 Jahren macht? Das geht halt nicht. So, aber aufgrund dessen, dass wir jetzt aktuell, und da haben wir uns ja schon massiv verbessert, ne? Also ich habe 2019, habe ich so 2010, glaube ich, gebeugt. Und mittlerweile jetzt so in die Richtung 270, 280, gibt dem Ganzen halt mal noch ein bisschen Zeit. Scheiß dich mal nicht absolut an. So.
Und ich habe vor 5 Jahren One Rep Max Pistol Squats gemacht auf Competitions. Das war auch. Und dann wurde vorher gewürfelt, welches Bein du nehmen musst auf der FIBO auch. Konntest du nicht mal aussuchen, das wurde dir
quasi ein starkes Bein.
Und mit so einer, das war halt auch so, wo du denkst, ey, was ist das?
Mit so einer beladbaren Kurzhantel. Aber das machen die in Rumänien immer noch, aber mit Langhantel.
Gebrochen
so
ist
Zercher-Squad.
Auf dem Wettkampf.
Mit so Zercher-Squad, Pistol-Squad, habe ich zu dem auch gesagt, so, Bro, das ist halt einfach bescheuert. Also es gibt, und da sind wir halt auch wieder bei dem Thema, jede Szene hat ja so ein bisschen ihre Diskussionen und es ist so lustig, weil ich dachte erst so, ja, okay, Powerlifting, da sind halt viele Allmanns, die sich über jeden Scheiß aufregen. Ne? Also auch so das Thema, was du ja letztens so angesprochen hattest mit der Cancel Culture, wo du, wo es ja basically darum ging, dass du so diesen US-Drip, sage ich jetzt mal, angenommen hast und man das quasi als kulturelle Aneignung gesehen hat, oder?
Ja, du musst dir vorstellen, wenn du jetzt zum Beispiel Powerlifting, Football lange Zeit gespielt hast, ist das völlig total normale Kultur.
Ja.
Weißt du, deine Kultur ist Englisch im Football immer. Und du hast natürlich, so, du hast ein Headband. Ich habe ein Headband getragen, lange bevor es Russell Law hier in den Staaten auf Social Media gab. Und dann waren alle so, Digga, du kopierst ihn doch nur, weil er ein Headband trägt. Ich denke so, what the fuck? Es war so weird. Aber du hast völlig recht, weil jetzt hängen wir uns an allem auf, was wir nur können, um irgendwas zu tun. Wir wollen, ich will jetzt relevant sein, okay, ich greife Pascal an damit. Weißt du, und das war, solche Leute sind es ja auch am Ende, ne? Aber das ist natürlich immer.
Ich finde das, vor allem, es ist ja auch oftmals so, dass die Leute, die davon direkt betroffen sind, zu Großteilen sich da überhaupt nicht drüber aufregen.
Niemand, die geben mir doch bei, also die feiern das doch.
Ja.
Was zur Hölle ist los?
So, also ich war mal im Vietnam-Urlaub mit meiner Mama. Also meine Mom, die ist Reiseveranstalterin für so Asienreisen. Und da waren wir in Vietnam und waren da quasi, da gab es so 2 Tage, wo es wirklich strömend geregnet hat. Und in Vietnam hast du halt nicht so wie hier, oh nein, es steht ein bisschen Wasser auf der Straße, sondern die Hauseingänge werden irgendwie so 60 Zentimeter höher gesetzt automatisch, weil sie wissen, dass das Wasser bis dahin steigt, wenn es regnet. Und da habe ich mir halt so einen Reishut aufgesetzt. So denkst du, da ist irgendein Vietnamese hingekommen und hat gesagt, hör auf, unsere Kultur zu klauen, du scheiß Ausländer. Das kann ja wohl nicht wahr sein.
Das, was ihr euch anzieht.
Ja, so, oder wenn du dir das auch aus dem Judo anschaust, so, was wir übernehmen 1:1 das, was die Japaner an Kultur in diesen Sport gebracht haben, aus Respekt vor der Sportart. Da wird jahrelang debattiert, ob man irgendwelche Sachen ändern könnte, weil es ja der Kultur entspricht. Aber es kommt ja immer darauf an, wie du das nutzt. Und so, du ziehst dich ja nicht so an, um dich über irgendjemanden lustig zu machen, sondern weil du das cool findest. So, und das finde ich.
Es gibt halt so Leute Grenzen wie dich, Tonio, die dann die marginalisierte Gruppe, die Calisthenics macht, weil sie kein Geld hat. Und dann nimmst du deren Sportart und monetarisierst das. Also du bist eigentlich das
Kapitalistenschwein.
Du bist der Erzfeind.
Ja, du bist eigentlich der Anführer der Cancel Culture, wenn du sagst, ich nehme jetzt Bronx Streetlifting, bringe es ins weiße Deutschland und kapitalisiere es, Schwein.
Ich habe das.
Nee, aber das ist ja.
Ich weiß nicht, ob
der
du
Punkt
das
ist ja.
Nee. Mach du.
Also, aber genau dasselbe Thema eigentlich, ne? Wenn du jetzt sagst, ich nehme jetzt irgendeine marginalisierte Gruppe, nehme deren Eigenschaften und finanziere, also verdiene damit Geld und scheiß auf die. So, das ist natürlich auch absolut kritisch, aber das ist ja absolut nicht der Fall. So, wo zur Hölle her, ne? Aber deswegen ist es ja sinnlos, wenn man jetzt sagt, du nimmst es und unterdrückst und nimmst Geld von denen. So ja. Nestle-Style in klein. Aber ja, was ist denn vorgefallen?
Micha. Nee, ich meinte.
Wolltest du mich gerade irgendwas ausführen?
Beim Skaten war das genauso. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, als die Street League eingeführt wurde, da gab es dieses Keep it on the Streets, dieses Movement, wo alle gehatet haben und nein, ihr könnt jetzt keinen Wettkampf machen und 500.000 Preisgeld und was soll das und wir sind eine Urban-Sportart und ihr könnt es nicht bewerten, so, ihr könnt Skaten nicht bewerten und ein halbes Jahr später haben alle mitgemacht.
Weil sie halt gemerkt haben, scheiße, Mann, jetzt können wir unser Leben ja ganz anders strukturieren so auf einmal. Halt. Wir haben ja Möglichkeiten. Also die Bewegung gibt es im Skaten ja schon immer. Als wir klein waren oder jünger waren oder gerade angefangen haben, gab es ja immer schon die Punk-Skater so. Und die sind natürlich anti alles. Ist klar, dass wenn du mit so einem ein YouTuber hätte nie funktioniert. Überleg mal, du wärst ein Skateboarding-YouTuber geworden. Ich mache jetzt YouTube und stelle euch die neuen Decks vor. Das wird nie funktionieren im Skaten. Also es wird funktionieren bei den Vorstadtkids, die sowas nicht gucken können. Aber in wirklichen Skatepark auf der Straße wird das nie funktionieren. Du wirst einfach der größte Asi für die Skater gewesen. Ne? Mittlerweile geht das natürlich auch. Nur das ist natürlich Kultur. Also sowas haben wir im Powerlifting ja nicht oder im Calisthenics praktisch auch nicht. Das heißt, es gibt ja keine Instanz, die sagt, wir sind eine kulturelle, freie und selbst wenn, ist das eine Gruppe in der Welt. Ne? Ich bin auch ein großer Fan von Nigel Houston zum Beispiel. Wenn ich das meinen Skaterfreunden erzähle, sagen die, warum magst du den dann, Mann? Der macht doch Scams mit irgendwie NFTs und fährt einen Lamborghini und so. Ich denke, Digga, das feiere ich, finde ich geil. Also die Scams nicht, aber so, dass er Lamborghini fährt und ultrareich mit dem Sport geworden ist und immer noch skatet auf der Straße und Street League auch skatet und so. Ich liebe das, ich finde das geil und ich blick nicht, warum man so rückwärtsgerichtet denken muss, sowas zu verachten. So, mach doch dein Ding, das nimmt dir doch keiner weg. Du kannst immer noch Never Stop Hopping Fences irgendwo hin graffitisieren und dann dein Skateboard rüberwerfen und skaten gehen und das ist doch immer noch dein Ding, Mann. Das nimmt dir doch niemand weg, Mann. Aber das blicke ich halt generell nicht. Ist auch ein bisschen vielleicht irgendwie so eine Einstellungssache.
Ja, ich glaube, das kommt halt viel daher, dass man sich zu sehr daran gewöhnt hat, den Blick nach außen zu richten. Also dieses, was machen andere? So im Endeffekt, wie du das schon gesagt hast, auch für mich, weil ich habe mich auch immer sehr viel jetzt in letzter Zeit so mit dem Thema, mit dem Sport auseinandergesetzt, ob ich das denn selber so machen würde, wenn es jetzt zum Beispiel kein Final Rap gäbe, wenn ich kein Instagram hätte und so weiter und so fort, dann würde ich das halt trotzdem so machen, weil es mir halt einfach Spaß macht. Also einfach dieser Prozess, und es wäre mir auch völlig egal, und das habe ich jetzt auch für mich so festgestellt, ich komme ja wirklich aus einem sehr, sehr kompetitiven Sport. Also wenn man jetzt mal Judo und Powerlifting zum Beispiel vergleicht, ist ja quasi meine komplette Judo-Karriere hat in einem Zeitraum stattgefunden, in dem kein Schwanz Powerlifting betreibt. Also quasi von 8 bis 18. Und die meisten fangen irgendwann so mit 17, 18 mit Powerlifting an. Und in der Zeit habe ich aber irgendwie 300, 400 Wettkämpfe mitgemacht. Ungefähr jetzt so mal überschlagen. Und dann habe ich jetzt festgestellt für mich, dass es mir tatsächlich scheißegal ist, ob ich einen Wettkampf gewinne oder was ich auch immer mache. Weil ich mache das ja für mich in dem Moment. Und es kann mir, wie du das selber auch gerade gesagt hast, das kann dir niemand wegnehmen, wenn du das für dich machst.
Aber stell dir vor, du wärst jetzt Influencer gewesen schon mit, weiß ich nicht, wie jetzt die TikToker 12 Jahre alt sind und alle haben auf einmal eine Meinung zu deinem Wettkampf, weil du den halt teilst und den der Öffentlichkeit preisgibst. Dann ist es dir auf einmal schon wichtig zu gewinnen, weil du natürlich der Öffentlichkeit ausgeliefert bist.
Ja,
und wenn gut. Du jetzt wie du 10 Jahre lang Wettkämpfe gemacht hast, war ja wirklich scheißegal, ob du gewinnst oder nicht, weil es hat ja niemand gesehen, also außer du. Und vielleicht deine Kumpels so, den sowieso.
Und der Landestrainer und der Bundestrainer.
Sagen. Und die Judo-Gemeinschaft. Also, ich bin übrigens, als ich 9 war, auch Landesmeister im Judo geworden in Schleswig-Holstein.
Weil du ein Macher bist. Also zwar ein.
Soll ich euch meine krasse Judo-Geschichte erzählen? Aber erzähl du fertig, dann erzähle ich sie. Sie ist nämlich richtig witzig. Ich war beim Judo-Training und ich war so ein bisschen besser halt als die meisten schon recht früh. Ne? Und dann hatten wir so einen Vorzeigetag, an dem du immer diesen einen Wurf, dann machst du dein Bein hin, also wirklich so ein richtiger Basic-Anfängerwurf, wo du das Bein hinter die
Osotogari
oder Osototoshi. Und wir sollten nur den machen. Und wir haben den anderen noch gar nicht gelernt, diesen über den Rücken schmeißen und so. Also gehen wir halt immer zu den anderen hin, zu denen, die dir gegenüberstehen und zeigen den vor und dann freuen sich unsere Eltern so. Weißt du? Und ich gehe halt dahin zu so einem Mädchen und mache einfach diesen anderen, diesen über die Schulter ballern und knall sie auch nochmal auf den Boden und sie heult hammerdoll und so. Und ja, das war lustig, weil ich halt das gar nicht durfte und so. Aber ich habe einfach dieses kleine Mädchen übelst verprügelt beim Judo. Und dann waren die Eltern hammer aufgebracht und dann kam so der Trainer zu mir und meinte so, hey Pascal, das konntest du nicht machen, das war voll die Schweinerei, aber irgendwie war das voll cool, du kannst den ja schon voll gut machen, wir müssen nicht ins nächste Level tun, so ungefähr. Das ist meine lustige Judo-Story, dass ich ein kleines Mädchen, also ich war 9, da sind Kinder ja gleich, also Mädchen, Jungs.
Ja, naja. Also ich wurde auch öfter von einem Mädchen verprügelt beim Judo. Also verprügelt im Sinne von fertig gemacht beim...
Genau, fertig gemacht.
Prügeln tut man ja. Wir hatten eine bei uns wirklich, die war richtig, richtig ambitioniert. Die war richtig stark. Die ist dann auch aufs Sportgymnasium gegangen. Und das war wirklich so. Deswegen gibt es für mich diese Diskussion hier, so was auch zwischen Frauen- und Männerfußball und so eine Scheiße. Das gab es bei mir beim Judo nicht, weil du von klein auf gelernt hast.
Die haben uns verprügelt, ja.
So, es gibt keinen Unterschied zwischen Mann und Frau. Es
aber Präpubertär gibt es den ja auch wirklich nicht.
Also, ja, ja, genau. Aber das ist ja der wichtige Punkt in dem Moment, weil niemand wollte mit ihr kämpfen. Jeder hatte Angst vor ihr. Und das ist so geil, weil auch so beim Judo gucke ich mir halt auch super gern Frauenkämpfe an. Weil das halt es ist halt einfach geil. Also es ist halt der gleiche Sport und deswegen finde ich diese Debatte teilweise so schwierig. Aber ja, finde ich auf jeden Fall eine gute.
Man ist da ganz anders geprimed, ne? Man kommt so dahin und weiß, wo man 8 war, dass die Mädels dich genauso verprügelt haben wie alle anderen. Und das nimmst du mit, diese Prägung, in dein älteres Leben. Das heißt, wenn du 20 bist, schaust du nicht und sagst, hey Mann, ich bin ein starker Mann gegenüber einer Frau. Sondern das ist ja immer noch in dir, dass du weißt, die Umstände haben sich ein bisschen verändert, aber eigentlich
kann ich immer noch genauso, oder damals, du hast ja diese Prägung als Kind erfahren einfach, ne? Wie viele vielleicht schon dann bei Fußball zum Beispiel, ohne jetzt Fußball zu fronten, ist ja schon sehr früh eine Unterteilung von den Geschlechtern auch schon vorhanden, wo man weiß, die Mädels können nicht so spielen. Mädels spielen gar nicht. Ich will das Mädel nicht in meinem Team haben. Bei Judo gab es sowas halt nicht. Bis, weiß ich nicht, 11, 12, weiß ich nicht wann.
Und ja. Wir hatten recht lange, also ich glaube bis zur C-Jugend, D-Jugend oder so sind die Mädels noch dabei tatsächlich. Und dann so mit so 12, 13, wenn die ersten in die Pubertät kommen, dann merkst du halt, dass das Level auseinandergeht und da wird es getrennt. Aber vorher ist auch zusammen.
Aber also das Jugendfußball, ja, erzähl du, Tonio, ich unterbreche die ganze Zeit.
Nö. wenn wir dich nicht einladen, also wenn wir dich nicht reden hören wollen, dann würden wir dich nicht einladen.
Du bist übrigens der erste Gast in unserem Podcast.
Echt? Vielleicht auch der letzte jetzt, so wie
so oft sich hier unterbrochen wurde. Nee, aber das setzte gerade bei deiner Fußballstory an, Micha. Und zwar, als ich angefangen habe, Football zu spielen, war ich ja noch in der Jugend. Und ein Jahr vor mir, hat er auch noch ein Mädel mitgespielt im Jugendfootball bei den Herren, also Männern oder Jungs, das sind ja Jungs. Und die hat halt gegen Ende aber so krass auf den Sack bekommen, dass sie halt das Team verlassen hat. Also sie war halt das einzige Mädel in einem Jungsteam mit 17-Jährigen so. Und das war dann schon auch ein krasser Unterschied. Da gab es so einen Kickoff, da hat sie so einen krassen Blindside-Hit mitbekommen. Und das war sogar ein bisschen mies, weil der Gegenspieler gar nicht wusste, dass sie ein Mädel ist. Aber das sollte ja auch keinen Einfluss haben in dem Alter. Aber wie auch immer, hat's halt. Machen wir uns nichts vor, mit 17 hat es einen Einfluss bei Footballspielern, Mann.
Und gibt's eine weibliche NFL eigentlich? Ich kenne nur dieses, wo die im Schlüpper spielen.
ja. nee, nicht, dass ich wüsste, aber es gibt in Deutschland auch Frauenfootball unter anderem und in Amerika wahrscheinlich auch. Aber in Amerika ist ja der gesamte Sportsektor dort anders organisiert, ne? Da gibt es außerschulisch eigentlich keinen Sport oder wenig zumindest.
Okay. Ja, ich wollte gerade sagen, in Amerika ist ja aber auch so ein bisschen dieser unterschwellige Hate gegenüber allem, was nicht Männersport ist. Also wenn du dir zum Beispiel jetzt mal anschaust, wie viele Leute so ihren Content über die NBA machen. Ich lache da auch viel drüber, weil das natürlich sehr gemein ist, wenn du quasi einfach immer nur so eine Fail-Compilation zusammenschneidest. Oder letztens habe ich ein Video gesehen über Megan Rapinoe. So irgend sowas in der Dreh. Das ist die Kapitänin von der US-Fußballmannschaft. Und da gab es dann so Highlights von ihr beim World Cup. Weil die hat so gesagt, ja, wir gewinnen das Ding und wir holen das nach Hause. Und dann siehst du halt irgendwie so 5 Schüsse von ihr zusammengeschnitten, die halt alle meilenweit am Tor vorbeigehen. Und das letzte ist quasi der entscheidende Elfmeter, den sie verschießt. Wo ich mir auch so dachte, ihr kleinen Wichser, aber ich find's lustig.
Ja, man muss darüber lachen können, weil man weiß, es kann ja auch von jedem Typen kannst du auch sowas zusammenschneiden.
Ja, natürlich.
Das sitzen halt ein paar Assis so, die sich halt da draußen Spaß machen, aber im Grunde.
Ich wollte gerade sagen, aber das finde ich zum Beispiel eben auch im Kraftsport so angenehm, dass man da eben wieder an dem Punkt ist, dass man sagt, ey, die individuelle Leistung steht im Vordergrund. Es ist scheißegal, was ein gleichschwerer Mann in dem Moment macht. Ja, weil es halt ein gleichschwerer Mann ist. Es juckt keinen, ob du so, wenn du Leute dann so kommentieren siehst, ja, das ist aber auch eine super krasse Brücke und dann würde ich auch 100 Kilo benchen. Ja, machst du aber nicht. Also halt deinen Maul und verpiss dich. Was ist denn los mit dir?
Das ist die gleiche Sumo- und Conventional-Diskussion. Halt immer so dieses, ja, das ist 500 Kilo, aber die hast du Sumo gepult. Ich kann 350 Conventional, also bin ich stärker. Also dieses, nein, mach doch 500 Sumo. Also mach doch.
Das Ding ist, ich finde auch einen gut ausgeführten Sumo halt viel ästhetisch, macht er mich viel mehr glücklich als jeder Conventional. Ich nenne Conventional immer Tölpeln und ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen, Mann, weil die Leute natürlich grundsätzlich vom Sport nichts verstehen, so wenn du wirklich der Meinung bist, ne? Und dann kommen sie so, ja, im Strongman hebt man ja auch so. Habt ihr mal gesehen, wie die im Strongman so richtig krank hitchen bei Digga, und dann ist es Cheating, Bruder, aber das bei euch erlaubt. Mit Zughilfen natürlich, ne?
Mit so Achterzughilfen im Deadlift-Suit mit einer Deadlift-Bar oder so einer Elephant-Bar, die quasi so 6 Meter weit ist, dass du halt noch so eine Range of Motion von so 5 Zentimetern hast. Und
eigentlich
dann,
so ein Searcher Conventional Lift. Ja, also du hebst es auf die Knie.
Und dann wippst du das nur noch hoch. Dann wippst du
aber
das nur hoch.
Das dann, Sumo ist Cheating, Mann, aber das hier ist okay.
Ja, vor allem ich, das war tatsächlich lustigerweise, ich hatte letzte Woche auch ein Gespräch mit einem Powerlifter bei uns im Gym und habe halt auch so gemeint, wenn ich persönlich an Deadlifts denke, dann gibt mir Conventional halt gar nichts. Also so 0,0, weil das ist so der anspruchsloseste Lift, den es gibt. Also es gibt nichts, meiner Meinung nach, keine Ahnung, was ist denn noch anspruchsloser als ein Conventional Kreuzheben? So, du brauchst ja überhaupt keine Technik. Weil ich meine, die Dudes, die du im McFit siehst, die mit so einem Katzenbuckel heben, Und die machen das 10 Jahre lang und haben immer noch keine Probleme. Die zeigen dir, dass du überhaupt kein, du brauchst kein Hirn, um Conventional heben zu können. So, und wenn ich das mache, also mir hat Sumo auch einfach viel mehr gegeben, weil einfach so ein Probleme, wenigstens ein gewisser, ja, das auch, aber du hast wenigstens so einen gewissen Anspruch an Motorfähigkeiten. So, du musst wenigstens so ein bisschen verstehen, wie du deinen Körper bewegen sollst. Aber ich habe mich, ein Kumpel von mir, der war auch 2000, boah, wann waren das? So 18 oder so, glaube ich, bei den, waren da mal Worlds oder so in Großbritannien?
Boah, ich habe keine Ahnung, aber vielleicht.
Oder EM, sicherlich. Irgend sowas. Ich glaube, EM müsste das gewesen sein. Auf das jeden Fall meinte sein, der ja. Dann so, du hast so richtig gesehen, also gut, das war ein paar Jahre her, dass diese Leute, die da Powerlifting so auf einem Elite-Level betreiben, zum Großteil halt von den Bewegungsfähigkeiten her nur sehr rudimentär ausgeprägt sind. Er meinte, die sollten über so eine Tribüne klettern und die Leute haben es quasi kaum geschafft, über diese Sitzreihen zu steigen.
Weil aber sie wegen Rückenschmerzen.
Ja, genau. So, einfach, weil es einfach nicht geht. Und da denke ich mir dann auch so, da ist mir dann dieses Sportlerherz, was sich da so in den Kindheitstagen etabliert hat, noch zu stark ausgeprägt, als dass ich sagen würde, okay, mir geht es halt dann in dem Moment wirklich nur um diese reine Leistung. Und da sind wir halt wieder beim Thema. Der Sport soll dir halt primär Spaß machen und dir was geben und du solltest nicht permanent in den Sport etwas reingeben und dich von außen irgendwie motivieren müssen, um das zu machen. Ja, dann ist es vielleicht einfach nicht das Richtige oder du bist halt eine faule Drecksau.
Viele Powerlifter in den US gehen jetzt auch in Richtung Weightlifting. So, da gibt es eine richtige kleine Bewegung, die sind so ein bisschen ausgebrannt nach 6 Jahren oder 5 Jahren Hype-Powerlifting so. Und die lernen jetzt das erste Mal teilweise die Komplexität von Bewegungen und dass das halt doch was anderes ist und dass es doch ein bisschen notwendig ist, vielleicht ein bisschen Mobility zu machen, so, wenn du halt ins Weightlifting jetzt gehst, weil du einen ganz anderen, weil Powerlifting, machen wir uns gar nichts vor, ist wirklich die Basis und die simpelste Bewegung. Und Powerlifter sehen das gerne anders. Und verwissenschaftlichen viel davon, kann man zu einem Grad auch machen. Und wenn du darin Spaß findest, weil du sonst keinen hast, ist natürlich klar, cool so. Aber absolut, das ist der simpelste Kram der Erde. Deswegen gewinnen ja auch die einfach verdammte Bauern sind. So. Weil die halt einfach
Scheiße hochheben zum Beispiel.
Können. Ja. So, und du kannst natürlich ein hohes Level erreichen mit technischer Effizienz und viel Wissen in dem Bereich, aber gewinnen tun nachher, nehmen wir Russ Wohl, der ist ein ehemaliger Profi-Footballspieler oder College-Footballspieler, Walk-On, also ist jetzt nicht das heftigste Niveau, aber überall auf der Welt wäre das höchste Niveau an Football, was du kriegen kannst. Und der ist relativ raw in seinem Sport auch unterwegs. Ne? Der hat der ist effizient, weil sein Körper so gebaut ist, aber der hat jetzt nicht die effizientesten Techniken. Bis heute hat er praktisch ineffiziente Technik beim Kreuzheben, was für ihn aber dann natürlich das Effizienteste ist, weil er halt Stärken überspielen kann. So. Wenn du das aber jetzt analysieren würdest, ist es nicht unbedingt die effizienteste Technik zum Beispiel, weil die sind halt raw, die heben Scheiß einfach hoch, Mann. So, das ist wie ein bisschen noch spezialisierteres Strongman, wenn Strongman das CrossFit ist unter den Kraftsportarten. Ja. Und von da aus, was erwartest du denn, ne? Also ein Powerlifter muss ja nicht nirgendwo rüberklettern können, er muss buchstäblich eine Kibbe machen und muss dafür lange genug leben noch. Also er muss kein Cardio machen, was für ein Quatsch, dann kann er, wenn er Zeit hat, genug Pause machen. Weißt du, das ist aber das, umso schwerer ich jetzt auch gerade selber werde, umso weniger ich mich mit dem Sport identifizieren kann, weil das für mich überhaupt nicht Sport ist. So. Und ich habe nichts dagegen, wenn Leute so sein wollen, bitte, aber ich kann es nicht, ich kann es nicht. Ich sehe mich jeden Tag an, gucke mich im Spiegel an und denke, was ist aus dir geworden, Junge? Wo? Ich kann nicht mal hüpfen, so. Ich gehe 20 Minuten laufen, ich bin tot. Ich kann nicht mal mehr skaten, Micha. Was ist das? Was ist aus mir geworden? Und das ist für deine Realisierung dann, ne?
Gibt es dann eigentlich, also Skater sind ja ähnlich so wie ihr, meistens recht klein, dünn. Gibt es dann so Heavyweight-Decks, wo du quasi weißt, okay, das ist auch für Leute über 60 Kilo dann noch geeignet? Oder ist das grundsätzlich eher so für sehr schmale Menschen gemacht?
Es gibt schon sehr also wenig Decks Skater halt mit Substanz. Ne?
Ja. Bitte?
Ich sage, es gibt schon wenig Skater mit richtig Substanz. Also ist eher.
Aber die Decks halten dich trotzdem aus, weil ich kann mir vorstellen, ja, ja, wenn du da jetzt so richtig drauf joinkst.
Du hast halt mehr, du hast halt mehr Abrieb schon, auf der Achse. Also du, okay, wenn du vernünftig.
<Im besten Fall.
lacht> Und die ist ja aus Stahl. Also die bricht selten. Also es
oder die
auch,
Achse landet auf deinen Zehen. Ich also, habe aber oft, dass mein Kingpin bricht oder so, weißt du, weil ich habe immer so fest eingestellte Achsen und wenn die dann viel Bewegung abkönnen, dann bricht schnell in der Achse was oder so.
Weil also, du immer schon Primo landest, ja, deswegen.
Ja, Primo, aber mein C unter den Wheels, Mann, und dann fällt mir 8 Wochen später der C aus. C-Nagel.
Oh, das habe ich gesehen, es war ekelhaft satisfying. Ja. Ja, ich habe es mir vielleicht zweimal angeguckt.
meine Skaterkarriere begann im Alter von 5 Jahren und endete am selben Tag. Und zwar sind meine Kumpels im Kindergarten, alle mit dem Skateboard so einen Abhang runtergefahren immer. Und ich war die ganze Zeit so, scheiße, mache ich das jetzt auch? So, ich also draufgestiegen, losgefahren, das Skateboard unter den Beinen weg und ich volle Möhre mit dem Kopf zuerst auf den Asphalt, schön Gehirnerschütterung, 2 Tage Krankenhaus.
Geil, Mann.
Das war meine kurze Karriere im Skaten. Berührt. Nee, vergiss es.
Aber wisst ihr, was ich richtig krass finde? Ja, erzähl mal, Michael.
Ich wollte darauf reagieren, dass das ist was, wenn du so aus so einem Sport kommst, wie jetzt zum Beispiel bei dir Judo oder beim Skaten, wo man nicht schmerzfrei ist. Also dir tut halt faktisch dein Körper immer weh und das ist so. Das ist halt okay, dass das so ein bisschen verloren geht bei den Leuten, die sowas nicht gemacht haben und in Kraftsport reingeht. Ich sehe das bei uns dann auch im Coaching immer viel, die halt so, oh, also so, die haben so gar kein Empfinden für Schmerzen und was ist Muskelschmerz, was ist okay, was kann dein Körper ab? Und wir sind damals, ich habe mir das Handgelenk gebrochen, hatte hier noch so ein Stahlding drin und bin am nächsten Tag mit dem Gips, weil dafür hatte ich den doch.
Ja, Standard.
Bin ich wieder skaten gegangen, weil ist doch jetzt stabil. So, ich hatte hinten, da wachsen noch keine Haare mehr, so eine Stelle, so eine riesen Platzwunde mit den Nähten wieder skaten, weil ist doch zu.
Im also, Skaten ist das normal. Das Ding ist, weißt du, man sieht das so anders, weil im Skaten geht es dir wirklich von Herzen darum, dass du morgen wieder skaten kannst, Mann. Dir ist völlig egal, ob du fit bist oder nicht, du willst morgen wieder skaten, weil du es wirklich willst. Und im Powerlifting zum Beispiel habe ich es häufig, Mann, ich wünsche mir dann manchmal halt doch eine Pause vielleicht oder irgendwas oder man will es doch nicht, aber im Skaten tust du, weil du liebst es so doll, dass du es unbedingt machen willst wieder, egal was es kostet, du würdest mit einem Bein wieder skaten gehen, wenn du nur rollen. Auf der anderen Seite, was ich gerade noch anschließen wollte, ich finde es krass, wie unfassbar unambitioniert aber auch manche im Skaten sind. Du kannst einen Skater haben, der seit 10 Jahren skatet und halt so gerade mal einen Trick gelernt hat in der Zeit oder sowas. Und der liebt das, der geht mit dir jeden Tag genauso wie alle anderen auch so. Das ist mega krank. Also es ist halt eine Kultur auch, ne?
Die also was da, es gibt ja Leute, die trainieren, skaten, ne? So, und es gibt Leute, die, das ist halt einfach deren Identität. Und da geht es halt nicht darum, irgendwas zu können, sondern die wollen einfach Skater sein und das reicht dann. Was auch wieder ist cool so, aber wäre jetzt nicht mein Anspruch, aber.
Ihr habt mich überzeugt, Micha muss mir jetzt einen Trick beibringen.
Ja. Ich glaube, dass dadurch, dass du quasi gar keine Rotation mehr in deinem Körper hast, wird es sehr lustig aussehen. Du bist ja wirklich.
Ich bin
wie ein Kühlschrank.
Ja. Ich glaube, alleine, dass du dich zum Pushen leicht drehen müsstest, das würde nicht funktionieren.
Ey, ich kann mich, durchs Judo kann ich mich in die eine Richtung ultra weit drehen und in die andere Richtung kaum. Das ist richtig
deswegen
lustig.
Wenn du muskulös bist, sieht Skaten einfach scheiße aus. Auch. Also es ist einfach
alles
so,
sieht scheiße aus, wenn du muskulös bist. Fahr mal Fahrrad. Hast du mich schon mal auf dem Fahrrad gesehen?
Erstmal raufkommen, das Bein heben, so funktioniert schon.
Ja, das ist kein Problem, aber es fühlt sich halt alles so an. Also ich bin so, Fahrradfahren ist voll mein Ding, aber auf so einem Rennrad sehe ich halt einfach komplett fehl am. Ich sehe aus, als hätte ich das Ding geklaut.
Und dann müsste jemand mit einer Trompete hinter dir herlaufen. So.
Gut, ich denke, Stunde haben wir rum.
Ja, entspannt. Sagen,
die abschließenden Worte überlassen wir unserem Gast. Was möchtest du bewerben? Was möchtest du verkaufen?
Skate or die, Leute. Leute, die Longboards fahren, sind keine Skateboarder. Eigentlich will ich gar nichts verkaufen, Leute. Wenn ihr was wollt, geht bei www.kilofürkilo.de vorbei. Dann könnt ihr Kilo für Kilo Masse auf euren Körper aufbauen. Aber eigentlich nur mit Trainingsprogramm für Powerlifting. Der Rest geht jetzt langsam weg.
Ja, ersetzt am besten in den Powerlifting-Programmen nicht Bench einfach durch Dips und hofft dann, dass es funktioniert. Macht das nicht.
Das würde aber uns nämlich arbeitslos machen.
Aber ansonsten, tatsächlich gibt es einige im Streetlifting vor allem, die mit deinen Trainingsprogrammen trainieren. Also das,
ja,
das
ich
weiß
auch
ich tatsächlich auch als
Erster. Dazu. Die fragen mich dann, kann ich Dips mit Bank ersetzen? Also wirklich. Ich dann so... Boah, Digga, also prinzipiell ja so, aber halt, es ist ein bisschen schwierig, so wenn du die Belastung anguckst, ne, so was die Schultern nachher als Flaschenhals abkann, da käme ich halt null aus, so. Aber, naja. Aber es gibt auch viele aus dem Bereich, die sich halt durch das Kniebeugen dann irgendwie auch für meinen Kram interessiert haben, weil die halt dann fürs Kniebeugen was lernen konnten, sehr viele sogar, ne. Das ist eine coole Sache, auch wenn ich in letzter Zeit echt wenig Infocontent gemacht habe und mehr so Lifestyle-Content, aber irgendwann mal wieder ein bisschen Infocontent rausballern.
Na, ich bin wahrscheinlich auch bald wieder in der Nähe von Dänemark. Also du wohnst ja in Dänemark.
Nee, ich wohne hier in Flensburg, aber jetzt 5 Minuten von der Grenze, also echt nicht weit.
Naja, gibt es da nicht eine Petition, dass das, dass man das nach oben abgibt?
Nee, das hatten wir 1911 oder so und da hat sich die Flensburger hier für Deutschland entschieden und dann haben wir das deutsche Haus geschenkt bekommen als Dankeschön. Damals habe ich auch schon gelebt, ich war einer der Ersten, der diese Petition unterschrieben hat.
Der Initiator.
Du hast dann auch für das Punktesystem in Flensburg wahrscheinlich eingesetzt. Das ist das Einzige, was ihr uns gebracht habt.
Richtig, das wäre sonst dänisch geworden, sonst hätten wir nämlich gar kein Punktesystem in Deutschland.
Na klasse, reife Leistung. Das habt ihr mit in das Deutsche Reich damals wahrscheinlich gebracht. Nee, ich überlege tatsächlich, ob ich irgendwann mal vorbeikomme und dir mal zeige, wie man Dips macht neben deinem Hippie-Hocker.
Ja, das Aufladen fand ich echt am schwersten, aber ich habe ja auch diesen professionellen Dip-Einstell-Ding von den Home-Gym-Builders.
Das ist auch geil.
Aber ja, ich bräuchte so ein ordentliches Walk-On-Ding, da hast du völlig recht. Das geht mir wahnsinnig auf den Sack, aber ich habe halt keine große Box oder so.
Soll ich dir eine schicken?
Immer zu beladen schwierig. Nee, ich habe keinen Platz mehr jetzt. Ich mache auch aktuell
wieder
keine
das,
Dips.
Das Level von unserem Sport. Es gibt noch keinen... manche Hand nehmen so einen Fahrradständer, um die Scheiben halt zu platzieren, aber es gibt noch nicht, also es gibt faktisch noch keine Erfindung dafür.
Doch, wir sind gerade da dran.
Ja, ihr seid da dran. So, also gibt es ja dann noch nicht. Ist es marktreif, kann ich das kaufen? Ist es irgendwie
du wirst es eh nicht kaufen können.
Also ein wegklappbarer Monolift halt.
Das wäre richtig crazy. Also es gibt's halt nicht, das heißt, du musst halt, wenn du irgendwie über 100 Kilo Dips, die Scheiben darauf tragen, dann irgendwie mit deinem Bein kontern, hoffen, dass das Knie nicht wegbricht und dann halt...
Jetzt tu mal nicht so, als wäre das so schlimm. Ich habe das auch schon mit mehr gemacht. Die Leute müssen einfach mal lernen, es muss auch mal wehtun. Es muss auch mal so ein gewisses Risiko bestehen, dass du dir so ein Stück aus dem Oberschenkel rausquetschst mit den Scheiben.
Passiert ja auch regelmäßig.
Ja. So. Dip or die. Sage ich ja immer.